Oh no, es wird ungemütlich. Der Wind wird rauer und die Luft wird dünner und trotzdem gilt es mit den aktuellen Herausforderungen am Markt umzugehen. Zukunftsängste, Zinsexplosion, Inflationsspirale. Mit genau diesen Tatsachen haben wir im aktuellen Umfeld zu kämpfen. Das Positive, es gibt Lösungen. Welche Lösungen es gibt, dazu sprechen wir in der heutigen Interviewfolge mit Philipp Frohn, Redakteur bei der Wirtschaftswoche. Das Ganze nach dem Intro. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen beim Denkmalimmobilien-Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und zu den aktuell heißen Themen gehen wir heute in den Talk mit Philipp Frohn. Philipp ist Redakteur bei der Wirtschaftswoche und sitzt somit am Puls der Zeit. Herzlich willkommen, Philipp.
Ja, hi Marcel. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
Ich freue mich ebenso, dass wir zum Austausch kommen. Wir haben uns über die Plattform LinkedIn kennengelernt und darüber fand unser Matchmaking statt. Und wir sagten, Mensch, es gibt Berührungspunkte zwischen unseren Themen. Bei mir das Thema Investitionen in Immobilien, gezielt in Denkmalimmobilien. Und du sitzt, wie ich schon gesagt habe, am Puls der Zeit durch dein Fachwissen und deine Redakteurstätigkeit bei der Wirtschaftswoche. Und deswegen dachte ich mir, Philipp, lass uns die heutigen Zuhörer des Denkmalimmobilien-Podcasts zu den folgenden drei, nenn's mal, brisanten Themen informieren. Und zwar die Zinsexplosion am Kreditmarkt. Lass uns das Thema Inflation aufgreifen, und zwar in Form der Inflationsspirale. Und das Ergebnis daraus, was auch dazu noch führt, dass wir drittens auch uns im Wohnungsmangel in Deutschland befinden. Mhm. Diese drei Themen gehen wir an und ich würde sagen, lass uns loslegen.
Ja, gerne. Wie du schon sagst, das sind ja so gerade die drei Themen, die ja jeden, der irgendwie am Immobilienmarkt aktiv ist, gerade maximal umtreiben, sowohl als auf Käuferseite als natürlich auch auf Marktseite. Ne? Also du sitzt ja auch in München. Ich weiß nicht, ob du auch auf der Expo Real warst vor einigen Wochen. Und da war die Stimmung ganz klar. Also obwohl die Stimmung nach außen hin auf der Tribüne bei den Gesprächen auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen nach Klassentreffen wirkte, war es ja im Endeffekt ja doch schon eine sehr betrübte Stimmung. Also ich habe da mit vielen Investoren gesprochen und die sagen alle, ja, also die Marktlage ist gerade ziemlich schwierig. Manche üben sich ein bisschen im Zweckoptimismus und andere finden ganz radikale Worte und sagen, ja, die Stimmung, die ist tatsächlich sogar apokalyptisch. Also dramatischer könnte man es ja letztlich nicht ausdrücken.
Und genau danach sucht eigentlich Hollywood, nach genau diesen Spannungsbögen. Und deswegen, lass uns gleich in die Explosion gehen, Philipp. Thema Zinsexplosion. Wie siehst du dann den aktuellen Markt? Wir hatten, du hast es angesprochen, die Expo Real in München mit rund 40.000 Besuchern in 3 Tagen. Da kommt man auf gewisse Themen, Meinungen und Ängste. Aber letztendlich, was ist dein Gefühl? Wo geht die Zinsreise hin?
Also wir haben ja schon gesehen, seit Jahresanfang ist da unfassbar viel passiert, von 1% auf jetzt über 4% innerhalb von knapp 9 Monaten. Das ist ja eine unfassbare Zinsexplosion. Also ich glaube, ein treffenderes Wort kann man da nicht finden. Und das spürt ja jeder Hauskäufer brutal. Also wenn ich jetzt einen Kredit abschließe, ist der deutlich, deutlich teurer als noch vor ein paar Monaten. Hinzu kommt ja, dass sich die Kaufpreise seitdem ja auch nicht in dem Zuge reduziert haben. Also es ist ja für viele viel, viel schwieriger geworden, Immobilie zu finanzieren, wenn nicht gar, dass sich komplett erledigt. Das sehen ja auch die ganzen Kreditvermittler, die ganzen Finanzierungspartner, dass die Nachfragen nach neuen Immobilienfinanzierungen gerade einfach drastisch zurückgehen, eben weil sich kaum jemand mehr leisten kann. Also bei einem Standardkredit bist du halt bei mehreren 100 € im Monat mehr Belastung, plus halt Inflation, man spürt es im Portemonnaie, die Banken reagieren dann natürlich sensibler und geben auch nicht mehr jedem einen Kredit. Und ja, die Frage ist natürlich, wie weit wurde jetzt schon alles vorweggenommen bei der Zinsspirale, die wir gerade ja auch sehen. Im Sommer haben wir auch gesehen, dass es so ein bisschen Entspannung gab, hat sich jetzt aber auch wieder im Nachhinein erledigt nach diesem kurzen Sommerloch, sodass die Zinsen wieder angezogen sind. Wir sehen, dass die Anleiherenditen ja auch weiter steigen, an denen sich die Hypothekenzinsen orientieren. Also die Gemengelage ist deutet nicht darauf hin, dass es in der nächsten Zeit zu einem Rückgang kommt. Wie weit es noch nach oben geht, das weiß natürlich gerade niemand. Die Situation ist natürlich für die Notenbanken immer noch ziemlich kompliziert. Also wir haben auf der einen Seite Inflation von knapp 10%. Auf der anderen Seite haben wir Rezessionsängste und da ist ja natürlich die EZB und die Fed in den USA natürlich genauso. Irgendwie in der Bredouille, ja, wie weit können wir jetzt die Geldpolitik anziehen, ohne jetzt die Wirtschaft noch weiter zu drangsalieren? Also es ist eine ziemlich schwierige Situation für die Notenbanker, die letztlich ja für jeden, der am Immobilienmarkt aktiv ist, massive Folgen hat.
Das ist richtig. Und dazu kommt noch, dass durch die Inflation die Rohstoffpreise im Bausektor, sprich für Baumaterialien, extrem gestiegen sind und hier viele Rohstoffe gleich um 40-50% und noch mehr in die Höhe schossen. Und letztendlich auch mitverantwortlich, sage ich mal, sind begrenzte Lieferkapazitäten, die wir haben, durch steigende Produktionskosten, Energiesteigerungen, letztendlich auch den Ukraine-Krieg als Indikator, den man natürlich mit einbeziehen muss. Aber letztendlich die Frage, wer zahlt die Zeche? Wir können unseren Euro einmal ausgeben, den wir verdienen, aber wer zahlt die Zeche für die Refinanzierung?
Alles klar. Ja, wer zahlt die Zeche? Das ist natürlich erstmal letztlich der Käufer, der jetzt eine teurere Immobilie kaufen muss auf der einen Seite. Ich meine, du hast gesagt, die Rohstoffpreise sind teils um 40% gestiegen. Das haben wir ja schon im vergangenen Jahr gesehen, dass Holz teurer wurde, dass andere Rohstoffe teurer wurden. Und jetzt bedingt durch den Ukraine-Krieg wird die Situation ja nicht besser. Also wir haben ja auf der einen Seite eine absolute Verteuerung, gleichzeitig eine Knappheit. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in den Preisen wieder. Also es müssen natürlich Projektentwickler dann auf den Kaufpreis quasi draufschlagen. Aber hinzu kommt natürlich auch, dass die Situation für die Projektentwickler gerade immer schwieriger wird. Also nicht nur aufgrund der gestiegenen Zinsen, die ja für die schon ein Problem sind, sondern eben auch, weil halt die Rohstoffe knapp und teuer sind. Und ich habe mich da auch auf der Exporeal mit dem einen oder anderen Projektentwickler unterhalten und die sagen auch, ja, also wer kann, der wartet jetzt gerade erstmal so ein bisschen ab, wie sich die Lage entwickelt. Kann aber nicht jeder, sodass schon davon auszugehen ist, dass nicht jeder Projektentwickler die aktuelle Zeit überleben wird. Also wir haben auf der einen Seite, wie gesagt, diese steigenden Zinsen, Rohstoffpreisexplosion, macht alles noch teurer. Gleichzeitig ist die Frage, ob da die Projektentwickler die zuvor gesteckten Ziele, sie wollen ja natürlich das Objekt teurer verkaufen, als sie es gebaut haben, noch erreichen können. Und ja, am Ende des Tages, und da kommen wir natürlich auch noch zum anderen Thema, ist es natürlich maximal schädlich für die Neuentstehung neuen Wohnraums. Ne? Also wir haben ja sowieso schon zu wenig Wohnungen, gerade in den Metropolen. Wenn du als Münchner wirst es wissen. Und jetzt prasselt auch noch diese ganze Bündelung, diese toxische Gemengelage auf den Immobilienmarkt ein, sodass die Frage ist, ob wir die Wohnungsbauziele da überhaupt noch großartig erreichen können, die ja sowieso schon total ambitioniert waren, um mal ehrlich zu sein.
Ja, das ist richtig. Das Thema Wohnungsmangel, das haben wir ja gesagt, das nehmen wir ja auch noch auf. Ganz nochmal kurz zurück zur Zinssituation. Du hast ja auch ein Interview gehabt vor kurzer Zeit mit einer Vorstandsdame von der Interhyp, wo letztendlich ein extrem hohes Finanzierungsvolumen über den Markt geht. Wie ist da ein bisschen, um den Zuhörern ein Gefühl zu geben, geht die Eigenkapitalquote hoch? Muss ich mehr eigene Ersparnisse mit in die Finanzierung einbringen? Muss ich mein Sparbuch, mein Tagesgeld plündern? Geht es eigentlich noch, dass wir eine 100% Finanzierung von der Bank bekommen?
Also das Thema 100% Finanzierung war ja im Großen und Ganzen sowieso auch ein Thema, das etwas mehr aufgebauscht wurde, als eigentlich ist. Also 10% der Finanzierung sind vollfinanziert. Also es ist ein überschaubarer Anteil, muss man sagen. Aber es wird jetzt schwieriger. Also mein Eindruck war, dass es vor einem Jahr noch deutlich einfacher war, eine Vollfinanzierung zu bekommen. Vielleicht auch zu einfach an der einen oder anderen Stelle. Jetzt sind die Banken natürlich deutlich zurückhaltender und lehnen das halt eher ab. Also da muss man halt schon wirklich ein großes Sicherheitspuffer mitbringen, damit die Banken das mitgehen. Also Stichwort, man muss ein sehr, sehr gutes Gehalt haben, wo schon klar ist, okay, der kann vielleicht viel tilgen, der muss sich keine Gedanken machen um weitere Kostensteigerungen, weil er einfach so viel verdient. Oder halt jemand, der einen sehr sicheren Job hat, zum Beispiel ein verbeamtetes Lehrerpaar. Also da wird jetzt in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich an der beruflichen Front nicht so viel passieren, dass eine Vollfinanzierung gefährlich werden kann, wenn halt der Kreditrahmen stimmt. Du hast ja auch noch gefragt, ob es spürbar ist, dass Leute mehr Eigenkapital einbringen oder wie sich das verhält. Und da sieht man ganz klar, dass die Eigenkapitalquote momentan steigt. Also nicht dramatisch, sehr, sehr groß, aber man sieht, die Leute bringen mehr Eigenleistung ein. Es ist ja sowieso so, dass die meisten Deutschen 20% Eigenleistung immer schon eingebracht haben. Das ist ja so dieser stille Konsens, den es ja in der Immobilienfinanzierung gibt und der sich ja auch ziemlich bewährt hat, muss man sagen, um halt diesen Beleihungsauslauf zu reduzieren, um halt ja sein Risiko und das Risiko der Bank gleichzeitig mit zu reduzieren. Und wir sehen, dass sich das auf diesem Niveau hält und ein bisschen nach oben geht. Also ich glaube, zuletzt waren es 22% Eigenkapital, die die Deutschen im Durchschnitt einbringen. Gleichzeitig tilgen sie aber weniger, muss man sagen. Also ne, wir haben ja gerade schon am Anfang gesagt, dass ja diese exorbitanten Zinssteigerungen, die wir gesehen haben seit Jahresbeginn, dazu führen, dass die monatliche Belastung einfach ebenfalls krass gestiegen ist. Und um das so ein bisschen zu kompensieren, gehen viele halt mit der Tilgung runter. Also tilgen nicht mehr die 3%, die ja immer gerne als mustergültig beschrieben werden, sondern eher 2, irgendwas Prozent. Und die Banken gewähren halt auch öfter 1% Finanzierungen. Das war ja bis vor einem Jahr eher so ein Exotenangebot, das ja vor allem die ING angeboten hat. Mittlerweile wird das halt in der Fläche halt angeboten, um die monatliche Belastung halt etwas zu reduzieren. Aber das ist ja nicht gerade unproblematisch, wie man weiß, ne? Also Stichwort, wenn ich jetzt im Hier und Jetzt wenig tilge, dann habe ich halt am Ende eine höhere Restschuld.
Richtig. Und so wie du sagtest, 22% Eigenkapital ist extrem schwierig, weil wer hat mehr als 100.000 Euro auf der hohen Kante? Punkt 1. Punkt 2, möchte ich diese überhaupt ins Eigenheim investieren und dann folglich daraus nur 1% in die Tilgung, sprich in den Vermögensaufbau zu gehen, da sehe ich auch ein gewisses Restrisiko drin. Ich habe dich jetzt so verstanden, um es etwas zusammenzufassen, das Thema und dann abzuschließen, die Anleihenmärkte verändern sich auch nach oben, der Zinsmarkt verändert sich weiterhin nach oben. Vermutlich wird in nächster Zeit das Niveau eher konstant oder leicht ansteigen, wie dass wir wieder eine Rückwärtsbewegung haben Richtung 3, 2 oder 1% auf dem Zinsniveau.
Genau. Und was halt noch hinzukommt, ist natürlich auch die Frage, wie sich die Immobilienpreise entwickeln. Also Stichwort steigende Zinsen führen ja tendenziell dazu, dass die Immobilienpreise sinken, weil die Nachfrage zurückgeht. Ja, das sehen wir. Also die großen Immobilienportale sehen jetzt schon einen massiven Einbruch bei den Wohnimmobilien zum Kauf, währenddessen viel mehr Leute auf den Mietmarkt gerade drängen. Jetzt gerade zeichnet sich aber natürlich noch kein Crash ab. Ist ja anders als am sehr liquiden Aktienmarkt, ne, wo ein Unternehmen Umsatzzahlen bekannt gibt und auf einmal der Aktienkurs in die Knie geht. Das ist am Immobilienmarkt natürlich anders. Da kommt alles etwas zeitversetzt an. Momentan sehen wir halt noch marginale Preisrückgänge von im einstelligen Prozentbereich. Aber man muss schon natürlich sagen, in einer Branche, wo es über Jahre jedes Jahr 10% plus nach oben ging, ist ein Rückgang von 1% natürlich schon heftig. Das löst in der Branche natürlich ein bisschen Bauchschmerzen gerade aus. Und viele glauben, dass die Immobilienpreise schon so um 10%, 20%, 30% sinken können, je nachdem, wie man fragt. Das ist natürlich schon ein massiver Rückgang. Gleichzeitig ist natürlich die Frage, ob jetzt so eine Aasgeier-Strategie aufgeht. Also wenn ich als Käufer mir überlege, ich möchte eine Immobilie kaufen, ob es sich großartig finanziell rechnet, darauf zu warten, dass die Preise 20%, 30% nachgeben, ist natürlich so ein Spiel mit der Zinsuhr, ne? Also wenn die Zinsen weiter massiv steigen, ist die Frage, ob ich dadurch mein Eigenkapital so ein bisschen natürlich aufzehre, wenn ich es einfach auf einem Tagesgeldkonto oder so liegen lasse und es nicht vermehre. Ist gerade eine ziemlich schwierige Situation, einfach um langfristige Entscheidungen da zu treffen.
Absolut. Und du sagst es ist eine Spekulation in die Zukunft. Meiner Meinung nach sind Immobilien keine Spekulationsobjekte, weil einfach ein Immobilieninvestment, der Schuss muss sitzen aufgrund der Eurohöhe, die investiert wird. Und gleichzeitig greifen wir das nächste Thema auf, Inflation. Ich parke mein Geld auf ein Tagesgeld und verliere momentan 7-8% Inflation. Du hast die 10% in den Raum gestellt. Ich behaupte sogar noch, die gefühlte Inflation, wenn wir einkaufen, Lebensmittel einkaufen, dass wir eher bei 30-50% gefühlte Inflation liegen, beim beispielsweise Einkauf im Supermarkt. Thema Inflation sehe ich beispielsweise so, dass durch die Euroflut, auch wieder momentan aktuell von der Regierung, wo Euros zur Verfügung gestellt werden, aktuell mit dem 200-Milliarden-Paket für unseren Abwehrschirm zur Finanzierung der Gaspreisbremse. Zuvor gab es viele, viele Jahre lang die Ankäufe der Anleihen am Markt durch die EZB. Es waren auch in Monaten 40 Milliarden. Das bedeutet, es kommt einfach eine Geldmenge auf den Markt. Und dieses Geld ist immer noch im Umlauf. Und wir sind momentan einfach was die letzten Jahre betrifft, auf Rekordinflationsniveau. Und wie soll wieder ein Normalniveau, nenne ich es mal, eintreten, was auch die EZB als Ziel ausruft, nämlich langfristig 2%. Und jetzt die Frage, auch die Meinung von dir, kann die Aufnahme von Fremdkapital deiner Meinung nach eine Lösung sein, vorausgesetzt, dieses Fremdkapital, was wir uns über die Bank holen, wird auch sinnvoll investiert. Und deswegen auch die Frage, Philipp, kann eine Aufnahme von Fremdkapital über die Bank deiner Meinung nach eine Lösung sein, vorausgesetzt, dieses Fremdkapital wird auch wieder sinnvoll am Markt investiert?
Also ist natürlich für den Selbstnutzer, der das Ziel hat, eine Immobilie zu kaufen, wahrscheinlich eher nicht so die beste Variante, weil es natürlich auch gerade an den Aktienmärkten sehr, sehr turbulent zugeht. Also wenn ich das Ziel habe, für mich als Eigennutzer in einer Immobilie zu wohnen, dann sollte das ja eine frei von Spekulation getriebene, wie du gerade schon gesagt hast, Entscheidung sein. Und wenn ich jetzt natürlich hoffe, einen Kredit aufzunehmen und dann am Kapitalmarkt einen Mehrertrag zu erzielen, um die Inflation auszugleichen, ist das natürlich sehr, sehr schwierig und für die meisten Kapitalanleger, für die meisten Selbstnutzer wahrscheinlich ein doch sehr hoch gestecktes Ziel. Zumal ja auch zu beachten ist, vor einem Jahr, wo es Zinssätze von 1% oder teilweise noch darunter gab, da ging das vielleicht einfacher auf. Jetzt diesen Peak auszugleichen, ist natürlich deutlich schwieriger. Also jeder, der ja an der Börse aktiv ist und gerade in sein Depot schaut, wird das ja sehen, dass man immer schwieriger auf eine reale Rendite halt kommt. Also auch wenn ich in diesem Jahr 6% mit Aktieninvestments erzielen sollte, was ja schon ziemlich sportlich ist, wenn man einfach nur in Indizes, zum Beispiel in ETFs investiert, dann ist natürlich kaum bewerkstelligbare Aufgabe, jetzt noch die Inflation von 10% zu schlagen. Also ob man sich damit einen Gefallen tut, aus Privatinvestorensicht, das wage ich gerade zu bezweifeln.
Okay, du hast kurz Realrendite angesprochen, dass wir das kurz definieren. Realrendite bedeutet Verzinsung abzüglich meiner Steuerbelastung, abzüglich der aktuellen Inflation, richtig?
Genau, und das ist ja bei einer Inflation von 10% und einer Rendite von, sagen wir, 5%, die man ja im Durchschnitt mit Aktieninvestments halt im Jahr erzielt. Naja, nicht gerade bewerkstelligbar. Hinzu kommen noch, wie du sagst, halt die Steuern.
Korrekt, korrekt. Wir hatten ein nächstes Thema, was ich nochmal aus dem ersten mit aufgreifen will, wo wir die Zinsexplosion angesprochen hatten. Du hast gesagt, in München war die Expo Real mit, wie gesagt, über 40.000 Gästen. Ein Klassentreffen von Bauträgern und Projektierern. Und dadurch gab es zum Deep Talk. Es wurden Insights ausgetauscht, letztendlich Bauträger verschieben aus meiner Perspektive aus auch Bauprojekte, trotz vorhandenem Bauland. Das bedeutet, es muss automatisch ein Wohnungsmangel entstehen. Und um in der Spirale zu bleiben, ist die Zinsexplosion natürlich mitverantwortlich, dass in Deutschland das Ziel von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr wieder deutlich verfehlt wird. Aktuell wird mit rund 250.000 neuen Wohnungen kalkuliert, was wiederum Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt hat. Und wie siehst du das Thema und welche Auswirkungen sind dir hierzu mit den Talks von Bauträgern und Projektierern auf der Expo bekannt?
Also das, was du da ja im Prinzip beschreibst. Also wir haben einfach jetzt schon viel zu wenig Wohnraum, gerade in den Metropolen, ne? Berlin, München. Wir haben es in den letzten Jahren ja ziemlich gesehen. Gerade in Berlin tobt ja immer diese Diskussion, ob man letztlich auch Wohnungskonzerne verstaatlichen sollte, um halt dieses große Problem zu lösen. Ob es funktioniert so, ich wage es auch zu bezweifeln. Aber Fakt ist, es gibt zu wenig Wohnraum. Und ich habe mich auch mit Frau Geiwitz, unserer Bundesbauministerin, dort unterhalten. Und auch die sagt ja, eigentlich bräuchte es ja noch mehr als diese 400.000 Wohnungen. Aber nicht mal die kriegen wir ja gerade hin. Und wenn wir vielleicht 250.000 Wohnungen dann in diesem Jahr erreichen, dann wird ja der Wohnungsnotstand, den wir sowieso schon haben, sich noch weiter verfestigen. Und das große Problem, was sich jetzt daraus ergibt, das ist halt für Käufer und natürlich auch für Mieter, bedingt halt durch diesen Wohnraummangel, noch teurer werden könnte. Also gleichzeitig könnte dieser Mangel an Wohnraum natürlich die Preise noch etwas stabilisieren. Deswegen sagen auch einige Experten, ja gut, der ganz, ganz große Crash, der wird nicht kommen, weil es immer noch Faktoren gibt, die Wohnraum rar machen, die dafür sorgen, dass die Preise etwas höher bleiben. Aber klar, diese Grundproblematik, steigende Zinsen, hohe Baukosten, führen dazu, dass weniger gebaut wird und dass die Probleme sich auf dem Wohnungsmarkt erstmal noch weiter verschärfen dürften.
Das sind auch meine Gedanken dazu. Wie gesagt, Bauträger verschieben Projekte. Der Trichter wird nicht entsprechend gefüllt. Ergebnis, Mieten werden nach und nach steigen. Natürlich nicht in gleicher Geschwindigkeit, weil es Mietregulierungsmärkte gibt, in Klammer zum Glück. Aber gerade in Großstädten wird letztendlich der Wohnungsmangel nie gedeckt werden können. Es wird nach und nach ein Ausselektieren von gewissen Mietklientel stattfinden. Das heißt, auch hier kommt der Druck wieder auf den Markt und durch die Neuvermietungen werden die Mieten steigen. Das ist meine Meinung, wie momentan der Zinsmarkt in Verbindung mit Inflation und Wohnungsmangel uns die nächsten mindestens Monate oder auch wenige Jahre treffen wird.
Genau, das sieht man ja jetzt schon auf den Immobilienportalen, steigt die Nachfrage nach Mietwohnungen. Es wird natürlich so eine Art Trickle-Down-Effekt geben, also derjenige, der jetzt aus dem Käufermarkt ausgeschlossen wurde, weil die Finanzierung nicht mehr klappt, wird ja jetzt nicht in eine günstige Mietwohnung ziehen, sondern in eine etwas gehobene Mietwohnung. Aber wir werden halt sehen, dass es eine Skalierung nach unten quasi gibt. Hinzu kommt, dass wir natürlich jetzt auch eine größere Zuwanderung haben. Ich meine, Corona ist, ja, die Pandemie gibt es noch, aber der große Peak mit Lockdowns und so weiter ist ja erstmal vorbei. Heißt, es kommt wieder Zuwanderung. Gleichzeitig haben wir einen Krieg vor der Haustür mit hunderttausenden Flüchtlingen, die zumindest temporär halt nach Wohnraum suchen, auch in Deutschland, die also zusätzlich noch auf diesen ohnehin schon angespannten Wohnungsmarkt kommen. Und das wird natürlich die Preise ein Stück weit nach oben schrauben. Ja, du hast schon gesagt, Deutschland ist jetzt kein Land, wo der wilde Westen am Immobilienmarkt herrscht. Also Mieter sind hier glücklicherweise ja geschützt, dass es nicht von heute auf morgen eine 10% Erhöhung gibt. Aber das Thema wird früher oder später einfach auf der Agenda halt landen. Das haben ja auch schon viele Wohnungskonzerne gesagt, dass die Inflation, ich meine, das ist ja im Mai ziemlich aufgekommen, die Diskussion, dass die Inflation natürlich sich früher oder später in den Mieten widerspiegeln wird.
Ja, absolut. Mir ist es wichtig, dass wir zusammen auch für die Zuhörer positiv aus dem Podcast rausgehen. Deswegen lass uns gerne nochmal ein Resümee ziehen und so einen positiven Ausblick geben. Ich gehe auch gerne in die Vorleistung. Und zwar, ich sehe die aktuelle Marktlage trotzdem als Chance. Warum? Wir haben in Deutschland in der Regel lange Zinsbindungen. Das heißt, wir finanzieren in der Regel unsere Darlehen auf 10 Jahre. Das bedeutet, ich kann auch eine Krise aussitzen, weil ich nicht täglich bewertet werde wie am Aktienmarkt. Ich muss keine Nachbesicherungen stellen und so weiter. Kurzum, es besteht überhaupt keine Verkaufsnotwendigkeit meines Investmentobjekts. Ich spreche jetzt gezielt die Immobilie an. Punkt 1. Punkt 2 sehe ich die Chancen am aktuellen Markt bei steigenden Mieten. Und hier liegt der Profit und der Mehrwert letztendlich auf Seite der Immobilieninvestoren. Und diese zwei Punkte, die sehe ich als positive Perspektive, wo man zumindest einen kleinen Step oder ein Momentum aus der aktuellen, in Anführungszeichen, Krise mitnehmen kann.
Absolut, da würde ich dir auch vollkommen zustimmen, gerade beim ersten Punkt. Du hast ja gesagt, dass die meisten Leute einfach auch sehr langfristig ihre Immobilienfinanzierung abgeschlossen haben. 10%, viele auch noch länger, 10 Jahre, viele auch noch länger. Heißt also, wenn jetzt die Zinsen auf einmal gestiegen sind, kann das relativ vielen erstmal egal sein. Also sogar für Leute, die jetzt gerade aus der Zinsbindung rausfallen, wenn die vor 10 Jahren ihre Erstfinanzierung abgeschlossen haben, dann war es auf einem ähnlichen Zinsniveau wie jetzt. Hinzu kommt, sie haben schon hoffentlich viel ihrer Schuld getilgt, heißt also, die Restschuld ist relativ gering. Und gerade die Leute, die jetzt gerade eine Anschlussfinanzierung suchen, die gehen jetzt vielleicht sogar als große Profiteure letztlich aus dem Preisboom der vergangenen Jahre. Weil die Banken schauen sich den Beleihungswert an und wenn ich jetzt eine Anschlussfinanzierung abschließen möchte und in Gesprächen mit verschiedenen Banken komme, wird ja der Beleihungswert innerhalb der 10 Jahre gestiegen sein, auch wenn die jetzt etwas strenger mit der ganzen Thematik umgehen. Also letzten Endes könnte es sein, dass ich jetzt sogar bessere Konditionen kriege als noch vor einiger Zeit. Also die Leute, die jetzt gerade eine Anschlussfinanzierung suchen, für die ist alles halb so wild. Und gerade auch mit Blick auf den USA oder Großbritannien, wo ja auch viele variable Zinskonditionen aushandeln, oder sehr kurze Zinsbindungen haben, können wir uns in Deutschland ja schon etwas zurücklehnen, weil es keinen großen Crash bei den Banken wahrscheinlich geben wird, weil es einfach viel gesicherter, viel konservativer geplant ist. Klar, Wer jetzt eine Immobilie kaufen möchte, für den ist das alles natürlich, Tropfen auf einem heißen Stein. Aber die Grunddeterminanten, die wir da sehen, sind halt nicht so dramatisch wie in anderen Ländern. Da sind wir in Deutschland noch relativ gut aufgestellt, glaube ich.
Ja, siehst du, Philipp, wir haben es rausgefunden. In jeder Krise, oder nennen wir es freundlicher Herausforderung, gibt es auch eine Chance. Wichtig ist, diese Chance jetzt auch zu nutzen. Ich sage danke an dich, Philipp, für den Talk, für den Austausch mit dir, dem ein oder anderen Insight, was wir durch dich erfahren durften. Ich werde dich in den Shownotes unten vermerken. Ich mache dein LinkedIn-Profil gerne rein, eine Verlinkung zur Wirtschaftswoche, sodass die Zuhörer dich auch gegebenenfalls für einen Austausch kontaktieren können. Passt das so für dich?
Sehr gerne. Vielen Dank und auch vielen Dank für die Einladung. Marcel, hat Spaß gemacht.
Prima. Also Philipp, auf bald. Wir hören uns.
Jo, bis dann.
Ciao. So, das war der Denkmalimmobilien-Podcast zum Thema Zinsexplosion, Inflationsspirale und Wohnungsmangel. Das Licht ist immer noch an. Wir haben trotzdem gute Perspektiven und wichtig ist es einfach, genau diese Chancen zu nutzen. Mich erreichst du unter www.marcelkeller.com. Ebenso werde ich mich unten in den Shownotes noch verlinken, sodass auch wir zwei gerne in Austausch kommen können und letztendlich zusammen einen Kennenlern-Cappuccino nehmen. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und sage auf bald.